Ich weiß nicht, ob das, ja, das Mikrofon ist an. Ich habe mich eben mal im Spiegel betrachtet vorher und ich dachte mir, ich sehe so aus wie so jemand im Rennstall. Es fehlt nur die rote Kappe noch, ja, so mit diesem Mikrofon hier. Jerusalem um das Jahr 33, am Tag vor dem Sabbat und dem Höhepunkt des großen Passafestes, an jedem Freitag, der dann zum Karfreitag wurde. Tausende Pilger, die aus den unterschiedlichen Regionen Israels gekommen sind, haben bereits seit Tagen ihr Quartier bezogen, andere sind noch auf dem Weg. Die diensthabenden Priester und das Tempelpersonal sind noch eifrig dabei, letzte Vorbereitungen für das große Passafest am Sabbat zu treffen. Dass römische Soldaten draußen vor der Stadt auf dem Hügel Golgatha noch eine Hinrichtung durchführen, das hat sich herumgesprochen. Und dass auch Jesus, der durch die gelegentlichen Auftritte im Tempel bekannt war, gekreuzigt wird, das ist auch bekannt. Aber Dienst ist Dienst, da kann man nicht viel überlegen. Die Priester, das Tempelpersonal musste ihren Job machen. Insofern ging das an ihnen vorbei, was dort auf Golgatha passierte, neben der Müllkippe Jerusalems. Komisch. Mittags so gegen 12 Uhr wird es plötzlich auffällig dunkel. Die Priesterschaft und das Tempelpersonal wird sich gefragt haben, was ist das? Kommt ein Unwetter? Die armen Leute, die noch unterwegs sind. So kurz vor 3 Uhr nachmittags, so stelle ich mir das mal vor, jagt plötzlich einer der Priester durch die Gänge hin zum Dienstzimmer des hohen Priesters. Ich füge hinzu, steht nicht direkt so in der Bibel, aber ich stelle mir das einfach mal so vor. Völlig außer Atem, aufgeregt, durcheinander, meldet er stotternd: Alarm! Der Vorhang vor dem Allerheiligen. Ich war gerade in der Nähe beschäftigt. Plötzlich macht es Ratsch. Der Vorhang zwischen dem Heiligen und Allerheiligen ist zerrissen. Durchgerissen von oben bis unten. Der Blick ins Allerheiligste ist frei. Der hohe Priester, so stelle ich mir das einmal vor, reißt erschrocken die Augen auf. Was, der Vorhang? Und das direkt vor dem Fest, das kann's doch gar nicht geben. Geh hin, mach sofort Alarm bei den zuständigen Handwerkern. Der Riss muss geschlossen werden. Sofort und wenn das Nachtschicht bedeutet. Okay. Ich habe diese Szene etwas ausgemalt. Die Bibelkundigen unter uns werden überlegen, wo hat er das her? Ja, das ist ein Stück Fantasie. Aber, dass das Aufregung bedeutete, was sich dort ereignete, dafür gibt es offensichtlich Hinweise. Um das zu verstehen, müssen wir uns erst einmal klar machen, was das Allerheiligste im Tempel war. Nun, in Jerusalem findet man ein Modell, an dem man sich deutlich machen kann, wie die Menschen zur Zeit Jesu den Tempel erlebten. Die gesamte Tempelanlage, wo ja heute die Oma und der Al-Aqsa-Moschee ist, ja, das war damals die Tempelanlage, war riesengroß. Und im Zentrum war das Heiligtum mit den Opferaltären. Und dem Allerheiligsten, es war der alten Stiftshütte nachempfunden, die Mose im Auftrag Gottes errichten ließ und in der Wüstenzeit als mobiler Tempel so gewissermaßen diente. Im Zelt befand sich das Heiligtum und das Allerheiligste abgetrennt mit einem schweren Vorhang. So war das auch in diesem herausragenden Tempelgebäude, was wir so im Hintergrund sehen. Heiligtum abgetrennt mit einem schweren Vorhang, dahinter das Allerheiligste. Und die Botschaft der Stiftshütte und auch des massiven Tempels war kurz und knapp folgender. Erstens, Gott ist da und will bei uns wohnen. Im Allerheiligsten, so darf man sich gewiss sein, ist Gott gegenwärtig. Punkt 1. Zweitens, Es besteht eine Trennung zwischen Mensch und Gott durch die Sünde. Freier Zugang zu Gott geht daher nicht. Deshalb dieser Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Und drittens, Gott ist barmherzig und gnädig. Er vergibt Sünde. Doch dazu mussten immer wieder Tiere sterben. So war das zur alttestamentlichen Zeit. Nur einmal im Jahr am Versöhnungstag durchschritt der Hohepriester das Heiligtum und ging hinter den Vorhang ins Allerheiligste. Und wir haben hier ein Bild, da muss man sich jetzt vorstellen, die Rückwand wurde weggenommen, damit man mal einen Blick in das Allerheiligste nehmen konnte. Wir sehen diesen Vorhang, der zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten war. Also einmal im Jahr durchschritt er, der hohe Priester, das Heiligtum und ging ins Allerheiligste, gleichsam so in die absolute Nähe Gottes. Allerdings, das ging nicht mit Juche, sondern mit großer Anspannung und auch mit, nicht mit leeren Händen, sondern mit einer Schale Blut, dem Blut von Opfertieren. Dort im Allerheiligsten, am sogenannten Gnadenthron, den wir hier sehen, versprengte er Blut zunächst zur Sühne seiner eigenen Sünde, zur Sühne der Sünde seiner Familie, aber dann auch zur Sühne für die Sünde des Volkes. So wurde der hohe Priester zum Brückenbauer zur Versöhnung und Vergebung zwischen dem Volk und Gott. Das ist so der Hintergrund, um zu verstehen, was damals passierte mit dem Riss, der durch den Vorhang ging. Also noch einmal zurück zu dem zerrissenen Vorhang im Tempel am Tag vor dem Passafest. Ob die Priester einen Zusammenhang zwischen dem zerrissenen Vorhang und dem Tod Jesu am Kreuz erkannten, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall aber wurde der Zusammenhang von denen erkannt, die zu Jesus gehörten und wurde auffallend deutlich auch in den Evangelien notiert. Und wir haben dazu den Text. Jetzt muss ich einmal tauchen, weil mir die Zettel runtergefallen sind hier. Matthäus 27, 45 bis 51. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Das heißt, Gott machte in der Natur gewissermaßen sichtbar, was unsichtbar passierte. Nämlich Gott legte die ganze Dunkelheit der Sünde auf Jesus. Jesus wurde zum Lamm Gottes, das der Welt Sünde trug. Am Kreuz passierte jetzt ein Kampf zwischen dem Reich des Lichtes und dem Reich der Finsternis. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema, sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schreit seine innere Not heraus mit einem Psalmwort, Psalm 22, Vers 2. Jesus aber schrie noch einmal laut, dann starb er. Und Johannes berichtet, dass Jesus sterbend noch ausrief, es ist vollbracht. Fragt man sich, was ist vollbracht? Ja, das Heilswerk des neuen Bundes ist vollbracht. In demselben Augenblick, hier haben wir diese Notiz, riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Und hier interessant ist, dass dieser Text wieder aufgenommen wird im Hebräerbrief in einer ganz anderen Art und Weise. Hebräer 10 von Vers 19 an. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und vollem Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind biblisch, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Was für ein Text! Obwohl der Autor des Hebräerbriefes das Kreuz nicht erwähnt, führt er doch die Botschaft vom Kreuz aus. Und ich kann hier heute nur einige Aspekte hochheben. Dabei müssen wir uns klar machen, dass wir das Geheimnis des Kreuzes nie umfassend ergründen können. In unserem Text kommt mir als erstes der Jubel entgegen: Es gibt Vergebung. In den Texten zuvor nimmt der Autor Bezug zur alttestamentlichen Opferpraxis und führt aus, dass die Tieropfer alle gewissermaßen schattenhaft auf das Opfer am Kreuz hindeuteten. Also, wenn wir einen Schatten sehen, dann wissen wir, da ist irgendwo das Original. Insofern diese Ausführung schattenhaft. Also die Opfer, die im Alten Testament von Tieren gebracht waren, schattenhaft ein Hinweis auf das, was kommen sollte mit Jesus. Und während die Opfer im Tempel immer wiederholt wurden, geschah das Opfer am Kreuz ein für alle Mal zur Vergebung von Schuld und Sünde, die uns Menschen von Gott trennt. Ein für alle Mal. Diese Formulierung finden wir öfters im Hebräerbrief. Daher ist das Kreuz Zeichen der Vergebung und Versöhnung. Das ist das Erste, was ich hier hochheben möchte. Das Kreuz, Zeichen für Vergebung und Versöhnung. Nun, es gibt Kritiker, die da sagen, hört doch auf, ihr Christen, mit dem Kreuz und mit Blut und mit stellvertretendem Sterben Jesu. Als sei das ein Alleinstellungsmerkmal. Auch viele andere Menschen haben sich für andere geopfert. Nicht nur Jesus. Und auch aus manchen Theologenkreisen werden Stimmen laut, die da sagen, wir haben doch einen liebenden Gott, wozu braucht er ein blutiges Opfer, um Menschen zu vergeben? Dieser liebende Gott, der kann doch einfach sagen, ja, ich habe dich ja geschaffen, du hast gute Seiten und da sind ein paar schlechten, aber wenn du dazu stehst, so den schlechten, dann und du dich an mich wendest und bittest um Vergebung, dann vergebe ich dir. Dazu brauchst du doch nicht einen Mann am Kreuz. Das hört sich für viele Leute gut und auch logisch an. Nur geht das vorbei an geheimnisvollen Zusammenhängen mit der unsichtbaren Welt, deren Geheimnisse wir mit unserem dreidimensionalen Denkapparat nicht voll entschlüsseln können. Ich habe für mich beschlossen, mich darüber nicht zu streiten und mehr der Bibel zu glauben. Und sie sagt, es gibt Vergebung, weil Jesus für die Sünde der Welt am Kreuz starb. Sie sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Spätestens dort wird es klar werden, was denn da eigentlich stimmt. Es gibt Vergebung und gerade weil die Menschen der Bibel wussten, dass unser Leben nicht einfach mit dem Sterben endet, sondern dass es da ein Gericht gibt, deshalb ist die Freude und der Jubel groß. Es gibt Vergebung und Versöhnung. Jesus trug meine Schuld. Was sage ich denn einem Menschen, der mir sagt, mein Leben ist verpfuscht? Ich habe Sachen gedreht, die ich nicht wieder gut machen kann. Für mich gibt es keine Hoffnung. Dann sage ich, stimmt nicht. Für mich gibt es Hoffnung. Komm mit ans Kreuz. Dort hat Gott schon lange, bevor du geboren wurdest, für dich gesorgt. Seitdem gilt, wer seine Schuld bekennt, aufrichtig dazu steht, um Vergebung bittet im Aufblick zu Jesus am Kreuz, dem wird im gleichen Moment vergeben. Viele wissen ja, dass ich als Therapeut in der Klinik gearbeitet habe, gerade so mit Alkohol- und Drogenpatienten. Und ich hatte öfters mit solchen Menschen zu tun, die sagten, für mich gibt es keine Hoffnung, was ich getan habe, es kann nie wieder gut werden. Manchmal waren dann die Menschen aber auch offen für das, was die Bibel vom Kreuz Jesu sagt. Und dann war ich froh, dass ich als Therapeut umschalten konnte und als Christ reden konnte, um zu sagen, stimmt nicht, für dich gibt es Hoffnung. Auch für deine Schuld ist ein Nagel am Kreuz frei, für deine Schuld. Und manchmal konnte ich dann als Seelsorger helfen, dass Menschen ihre Schuld bekennen konnten. Wir gingen dann in den Raum der Stille und dann gab es da ein Seelsorgegespräch und eine Beichte und ein Gebet. Und in einem Fall bin ich mit einem Mann, der einen Zettel geschrieben hat, der so mit seiner ganzen Lebensschuld in den Wald gegangen, Spaten mitgenommen. Dann haben wir das feierlich beerdigt, um das auch nochmal symbolisch deutlich zu machen. So ist Gott. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ans Kreuz Jesu gehen, dann wird diese Schuld für immer beerdigt. Nun kann es allerdings auch sein, dass jemand sagt, okay, wenn jemand ein dickes Sündenregister hat, dann ist das gewiss eine große Hilfe und Entlastung, aber das trifft ja für mich nicht zu. Eigentlich habe ich im Leben nie etwas Schlimmes verbrochen, ich bin fromm aufgewachsen, wozu brauche ich das Kreuz? Dann sage ich, freu dich, dass du eine gute Erziehung hattest. Und dann haben wir beide was gemeinsam, denn ich bin auch fromm aufgewachsen, ich habe auch noch niemand umgebracht. Und doch muss ich sagen, ich brauche trotzdem immer wieder Vergebung. Denn wie schnell kommen mir Worte über die Lippen, die von Neid und Missgunst geprägt sind? Und wie schnell passiert es mir, dass ich Sachen, die mir peinlich sind, ein bisschen anders darstelle und schon habe ich so eine Verzerrungslüge ausgesprochen. Kennen Sie das? Verzerrungslügen. Da kann man sagen, ich habe alles richtig gesagt, aber die Betonung war so, dass die Sache bei dem anderen völlig anders ankam. Wenn ich beobachte, was da manchmal in mir abgeht, welche Gedanken in mir hochsteigen, trotz meiner christlichen Erziehung, muss ich mir eingestehen, ganz tief in mir ist eine Giftfabrik. Kennst du deine Giftfabrik? Trotz deiner frommen Erziehung? Und deshalb brauchte ich eine Grundvergebung in Verbindung mit einer bewussten Entscheidung, Jesus zu folgen. Und ich brauche immer wieder neu Vergebung. Und deswegen brauche ich immer wieder das Kreuz. Diese Stelle, wo ich meine Schuld ablegen kann. Nein, ich möchte nicht, dass der Film meines Lebens unbereinigt gesehen wird im Gericht. Ich erinnere mich, dass ein Pfarrer einmal vom Film seines Lebens sprach und er sagte, beim Gericht Gottes kann jeder den Film meines Lebens mit anschauen. Warum? Denn durch Vergebung, durch das Blut Jesu sind die sündhaften Passagen meines Lebens gelöscht. Fand ich ein interessantes Bild. Also, es gibt Vergebung. Und wer dieses Wunder erfasst, der begreift, dass es nicht passt, zu sagen, naja, da kann ich ja einfach drauf lossündigen und jeden Abend gehe ich wieder ans Kreuz, hänge meine Schuld wieder ab. Ist doch egal, was ich so im Alltag sage, wie ich lebe, wie ich die Leute betrüge. Da merkt man, das passt so nicht. Wer das Wunder von Golgatha erfasst, der will nicht mehr bewusst sündigen. Sünde wird für ihn zum Unfall und für Unfälle braucht er immer wieder den Weg zum Kreuz. Es gibt Vergebung. Und damit verbunden lernen wir, Gott will, dass wir auch unseren Mitmenschen in gleicher Weise vergeben, anstatt in Bitterkeit zu verharren und Rache zu üben. Ein zweites. Ich höre aus unserem Text den Jubel heraus, der Weg zur Quelle des Lebens ist durch das Kreuz frei. Das ist ja das, was wir im Hebräerbrief gehört haben. Ich lese noch einmal Vers 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Und das Vers 22, deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und vollem Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Dieses Bild, was wir hier sehen, fand ich im Internet und erklärt den Text aus dem Hebräerbrief. Gott will mit uns in Gemeinschaft leben. Auf Gemeinschaft hin hat er uns angelegt und er hat in Jesus den Weg frei gemacht, damit wir ungeteilte Gemeinschaft haben können mit unserem Schöpfer. Ist das nicht was Fantastisches? Wir dürfen im Gebet zu ihm gehen und in der Du-Form mit unserem Schöpfer kommunizieren, weil wir als Nachfolger Jesu in unserem Innersten, wie der Hebräerbrief sagt, mit dem Blut Jesu besprengt sind. Wer dabei im Blick hat, wer Gott ist und was er für uns ist, der wird nicht kumpelhaft mit Gott reden. Und noch etwas, wenn wir mit Gott reden, hört Jesus mit. Der Hebräerbriefautor malt uns Jesus als hoher Priester vor Augen. Er ist es, der uns lehrt, zu Gott Vater zu sagen. Er ist es, der für uns eintritt, wenn wir zu schwach sind, zu beten. Wenn wir keine Worte finden. Wenn wir nur etwas hinstottern können. Manchmal weiß ich ja gar nicht, wie ich etwas formulieren soll. Und dann weiß ich, ach, Jesus übersetzt es schon. Und weil Jesus zu Rechten Gottes ist, wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen, können wir uns im Gebet immer auch an Jesus wenden, dann weiß der Vater im Himmel, dass er mit gemeint ist. Also da kann man die Adresse gar nicht falsch machen. Wenn wir Gott, zu Gott reden, im Aufblick zu Jesus, dann haben wir die richtige Adresse. Und wenn wir Jesus anrufen als den Sohn Gottes, dann haben wir auch die richtige Adresse, können wir nichts falsch machen. Der Hebräerbriefautor mahnt intensiv und macht Mut, lass uns hinzutreten. Warum? Na, weil er von seinen Leuten, an die er schrieb, hörte, dass die, im Bild gesprochen, sich mit frommen Aktivitäten im Vorhof des Tempels gewissermaßen bewegten und nicht in Wirklichkeit mit Gott in Gemeinschaft lebten. Gott wartet auf dich. Das ist die Botschaft des Hebräerbriefes. Gott ist die Quelle des Lebens. Hab doch konkret Kontakt zu deinem Gott. Das ist die Einladung. Der Vorhang ist zerrissen. Ist uns bewusst, was dieser Zugang für ein Potenzial für unser Leben hat? Unsere Ängste und Sorgen können wir direkt zu Gott tragen. Und er hört nicht nur unsere Worte, sondern er hört, wie wir es meinen. Das ist noch viel mehr. Unsere Verletzungen können wir vor ihm ausbreiten und manchmal auch einfach ganz still ohne Worte die Gegenwart Gottes genießen. Und im Gegenzug erleben wir Geborgenheit, Frieden, Freude, Halt. Halt, wenn uns das Leben durchschüttelt. Das Leben ist ja bekanntlich kein Ponyhof. Und solange wir als Nachfolger Jesu in dieser Welt leben, haben wir mit Nöten, mit Ängsten, mit Leid und Auswirkungen des Todes zu kämpfen. Aber wir haben immer freien Zugang zur unsichtbaren Welt unseres Gottes. Der Weg zur Quelle ist frei, der Vorhang ist zerrissen. Lasst uns das mitnehmen in dieser Woche. Es ist eine wunderbare Botschaft, dass wir den Zugang, den freien Zugang zu unserem Gott haben. Der Weg zur Quelle ist frei. Dort empfangen wir auch Kraft, Dinge mutig anzupacken und wir erleben Motivation zu tun, was Gott freut. Der Hebräerbriefautor gibt die Richtung an, füreinander Verantwortung übernehmen, sich gegenseitig ermutigen, einander in echter Liebe begegnen, Gutes tun, sich für Gerechtigkeit einsetzen. Und nun höre ich noch eine dritte Botschaft, einen dritten Jubel aus unserem Text heraus, nämlich es gibt Hoffnung. Hoffnung über den Tod und über die schrecklichen Ereignisse dieser Welt hinaus. Wir wissen, dass Paulus an einer Stelle sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? 1. Korintherbrief. Da schreibt er auf dem Hintergrund, dass dieses Es ist vollbracht am Kreuz Jesu auch einen Sieg über Tod und Teufel war und ist. Und alles, was jetzt noch aus dieser dunklen Quelle, aus dem Machtbereich der Hölle und des Todes kommt, versteht Paulus und die anderen Autoren des Neuen Testamentes als Rückzugsgefecht. Ja, wenn eine Armee zurückzieht, da wird dann zwar noch viel geballert und viel geschossen und der Adolf, der hat ja dann auch noch den Befehl gegeben, alles kaputt zu machen, was unterwegs ist, die Brücken und so weiter, aber es war alles Rückzugsgefecht. Und so verstehe ich auch das, was seit Golgatha passiert aus dem Bereich der Hölle. Es ist Rückzugsgefecht. Es gibt Hoffnung. Zum einen ist es ein enormer Trost, dass uns die Bibel sehr klar vermittelt, der Tod kann bei denen, die zu Jesus gehören und die Vergebung durch das Kreuz Jesu in Anspruch genommen haben, nicht viel holen. Ja, wir alle müssen noch den Weg des Todes gehen. Und wir dürfen Gott bitten, Herr, mach's mit meinem Ende gut. Je älter ich werde, fange ich an, auch in solchen Worten zu beten. Der Tod kriegt aber bei den Leuten Jesu nur die leere Hülle. Aber die will der Tod eigentlich gar nicht. Die bleibt nämlich auf dieser Erde. Doch unser eigentliches Sein geht in der Stunde des Todes zu Jesus, in Gottes Reich. Was ist das für ein Trost? Dass Jesus Herr des Lebens ist, über den Tod hinaus. Das wurde am Ostermorgen deutlich bestätigt. Aber die Bibel geht noch weiter und zeigt uns unter dem Vorzeichen der Hoffnung, Jesus ist auch der Herr der Zukunft, der das Gewirr der Weltgeschichte zu Ende bringt. Als Jesus rief, es ist vollbracht, rief er es hinein in den Himmel und rief es in die Hölle und er rief es hinein in den gesamten Kosmos und rief es hinein in die gesamte Weltgeschichte. Wir wissen ja, Hitler sprach vom Endsieg, naja, 1000 Jahre sollte das Reich dauern, 12 hat es nur gedauert. Und nach diesem Krieg sagte man nie wieder Krieg, aber wir wissen ja, was los ist. Es folgt Krieg und Terror am laufenden Band und immer wieder zeigt sich die Fratze des Bösen in unterschiedlicher Weise. Daneben wird die Schöpfung ausgeplündert. Für unsere Generation reichen wohl die Ressourcen noch, aber was ist mit unseren Enkeln und Urenkeln? Was sollen die machen? Wie wird das alles enden auf dieser Erde? Das sind ja die Überlegungen, die man manchmal sich so stellt, über diese Fragen. Welche Hoffnung haben wir noch für unsere Erde? Wir sagen, Jesus hat meine Sünde vergeben. Ja, wunderbar, aber wie geht es mit dieser Welt weiter? Nun, die Bibel zeigt auf, dass das Kreuz mit dem Es ist vollbracht auch etwas zu tun hat mit der Weltvollendung. Und dazu möchte ich uns noch einen Text lesen aus der Offenbarung Kapitel 5. Da wird der Seher Johannes hineingeführt in den Thronsaal Gottes und Gott sitzt auf dem Thron und in der Hand hält er eine Schriftrolle und diese Schriftrolle ist mit 7 Siegeln verschlossen, so wie wir manchmal die Welt erleben, verschlossen mit 7 Siegeln. Die Schriftrolle steht für den Plan Gottes mit dieser Welt und deren Endziel. Doch dann fängt der Seher an zu weinen, weil offenbar in dem ganzen Himmel niemand gefunden wird, der kompetent ist, diese Rolle zu öffnen und alles zum Ziel zu bringen. Doch dann tritt ein Engel auf und ich lese Offenbarung 5 von Vers 5 an. Einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Nun sah ich in der Mitte da, wo der Thron war, ein Lamm stehen. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Und hier ganz kurze Erläuterung, ich muss den Text etwas kürzen. Als dann das Lamm, also der Auferstandene Jesus, das Buch in Empfang nimmt, beginnt ein himmlischer Lobgesang. Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Und wir merken dieses Es ist vollbracht, das Jesus am Kreuz ausgerufen hat, hat Bedeutung für die Welterlösung. Das Lamm Gottes wird alles zum Ziel bringen. Dieses ganze Weltgeschehen, den ganzen Kosmos. Wie genau? Das ist das Geheimnis in der Schriftrolle. Alles wird er zum Ziel bringen. Er, Jesus, das Lamm Gottes. So dürfen wir es als Menschen des Glaubens festhalten. Nun fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Das Kreuz ist Zeichen von Vergebung und Versöhnung. Der Weg zur Quelle des Lebens ist durch das Kreuz frei. Deswegen ist das Kreuz Zeichen des Lebens. Und es gibt Hoffnung. Daher ist das Kreuz Zeichen der Hoffnung. Und ich hoffe, wir haben heute Morgen in dieser Botschaft vom Kreuz die Einladung Gottes gehört, an jeden, der auch in diesem Raum ist. Gott erwartet dich in seiner Nähe, im Allerheiligsten. Ich möchte einladen zu einem kurzen Gebet. Und da kann jeder für sich persönlich entscheiden, ob er bei bestimmten Sätzen einfach innerlich sagt, ohne es laut zu sagen, ja, Herr. So sei es. Denn Amen heißt ja, so sei es. Vater im Himmel, wir kommen zu dir ins Allerheiligste. Und das ist möglich, weil Jesus zum Opfer am Kreuz wurde. Danke, Jesus, dass du dich geopfert hast, dass der Weg frei ist. Danke, dass es für mich Vergebung gibt. Danke, dass ich bei dir Leben tanken kann. Danke, dass wir durch dich, Jesus, Zukunft und Hoffnung haben. Vergib uns, dass wir manchmal mit Frömmigkeit und Leistung im Vorhof leben und nicht den richtigen Kontakt zu dir suchen. Danke, dass der Vorhang immer für uns offen ist zur Umkehr, auch heute. Amen.